Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Wenn im Erzbistum Köln heute ein Gutachten über Fälle sexueller Gewalt durch Priester vorgelegt wird, dann geht es auch um personelle Konsequenzen. Wer hat vergewaltigt? Wer hat vertuscht? Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir aus Brüssel, wo 300 Einwanderer eine Kirche besetzt haben. Sie fordern Aufenthaltspapiere und riskieren einen Corona-Ausbruch. Und wir blicken zurück ins Mittelalter, als eine rätselhafte Seuche namens Antonius Feuer grassierte. Was die Krankheit mit dem Antoniterorden zu tun hat, auch das ein Thema in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wie viele Kinder wurden in den vergangenen Jahrzehnten im Erzbistum Köln von Priestern oder Diakonen zu sexuellen Handlungen gezwungen? Wer sind die Opfer? Wer die Täter? Wer hat Straftaten verheimlicht und vertuscht? Antworten auf diese Fragen soll ein Gutachten liefern, das heute veröffentlicht wird. Es ist der zweite Anlauf, denn eine bereits vorliegende Untersuchung einer Münchner Kanzlei hält Erzbischof Wölki bislang unter Verschluss. Die Vorgeschichte und die Erwartungen fasst Frank Piotrowski zusammen.
300 Opfer und 200 beschuldigte Priester und Laien hat das Gutachterteam in den Kirchenakten aufgespürt. Das wurde bereits im Vorfeld bekannt. Aufgabe der Rechtsexperten war es, Fälle von Vertuschung durch Bischöfe, Generalvikare und andere Mitarbeiter in der Kirchenspitze zu ermitteln, nicht die Prüfung der vielen Einzelfälle selbst. Trotzdem werden die Betroffenen mit gespannter Aufmerksamkeit der Pressekonferenz folgen. Denn der Missbrauch, den die Opfer als Kind erfahren haben, hat in vielen Fällen ihr ganzes Leben verändert. Patrick Bauer ist eines von ihnen.
Ich selbst wache jede zweite bis dritte Nacht auf, weil ich denke, jemand steht neben meinem Bett.
Schon vor der Veröffentlichung des Gutachtens wurde bekannt, die Gutachter haben Pflichtverletzungen durch bekannte Kölner Kirchenobere festgestellt. Untersucht haben sie auch das Handeln des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Wölki selbst, der Taten sexualisierter Gewalt eines befreundeten Priesters nicht nach Rom gemeldet hatte. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen Kirchenrecht. Wölki steht auch deshalb seit Wochen in der Kritik, weil er das erste von ihm beauftragte Rechtsgutachten zum Missbrauch von einer Münchner Anwaltskanzlei bisher nicht veröffentlicht hat, weil andere Juristen, die es vor der Veröffentlichung im Auftrag des Erzbistums gegengeprüft haben, davon abgeraten haben. Es habe methodische Fehler. Wenn jetzt das neu erstellte Gutachten der Kölner Anwaltskanzlei veröffentlicht wird, wird es auch der Kardinal selbst zum ersten Mal zu lesen bekommen, sagt das Erzbistum. Nach Monaten des Schweigens hat er sich in seinem Wort des Bischofs kürzlich wieder zu Wort gemeldet.
Ich bin als Bischof und Christ zutiefst davon überzeugt, dass nur die Wahrheit uns befreien kann von den Schatten der Vergangenheit. Der klare Blick auf das, wo wir als Kirche Fehler gemacht haben und schuldig geworden sind. Und dass wir dann als Institution Konsequenzen ziehen. Aber auch verstehen, dass Verantwortung von noch lebenden Personen übernommen werden muss.
Diese Worte könnte der Hamburger Erzbischof Stefan Heese durchaus als Aufforderung verstehen. In seiner Zeit als Personalverantwortlicher und Generalvikar im Erzbistum Köln soll er Medienveröffentlichungen zufolge Fälle sexualisierter Gewalt durch Priester vertuscht haben. Für die amtierenden Amtsträger in seinem Bistum kündigte Wölki an, sie zunächst vorläufig aus dem Amt zu nehmen, wenn sie auf der Liste der Beschuldigten stehen. Und was ist, wenn Kardinal Wölki selbst darauf steht? Der 64-Jährige hatte für diesen Fall Konsequenzen angekündigt. Zurücktreten kann er nach den kirchlichen Bestimmungen aber nicht. Er könnte aber dem Papst seinen Rücktritt anbieten. Auch verstorbene Erzbischöfe wie Wölkis Vorgänger Kardinal Meißner sollen Medienberichten zufolge vertuscht haben. Weil viele Akten lückenhaft sind, werden auch Fälle vermutlich für immer ungeklärt bleiben. Ohnehin sind die meisten strafrechtlich längst verjährt.
Frank Piotrowski berichtete und die Fälle sexueller Gewalt im Erzbistum Köln, die nach und nach ans Licht kommen, reihen sich ein in den großen weltweiten Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Wo es bereits Rücktritte gab, schildert Elisabeth Pongratz.
Im November vergangenen Jahres äußert sich Papst Franziskus zum entlassenen Kardinal McCarrick. Gestern ist der Bericht über den schmerzhaften Fall des ehemaligen Kardinals Theodore McCarrick veröffentlicht worden. Ich erneuere meine Nähe zu den Opfern jeden Missbrauchs und den Einsatz der Kirche, um dieses Übel auszurotten. Auf rund 450 Seiten hatte der Bericht der Kurienleitung aufgeschlüsselt, wer wann versäumt hatte, zu reagieren, um McCarrick zu stoppen. Schon in den 90er Jahren kursierten anonyme Hinweise auf sexuelle Übergriffe, doch der US-Amerikaner machte eine schillernde Karriere. 2017 schließlich leitet der Heilige Stuhl ein Verfahren ein. Seit 2018 ist er nicht mehr Kardinal, seit 2019 nicht mehr Priester. Der Fall McCarrick zeigt beispielhaft, wie sowohl die Kirche als Institution, aber auch einzelne Personen über Jahrzehnte hinweg die Augen verschlossen vor sexuellem Missbrauch in ihren Reihen und diesen sogar absichtlich vertuschten. Um eine mögliche Vertuschung ging es beim Erzbischof von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin. Im März 2019 wird Barbarin zunächst schuldig gesprochen. Ich habe beschlossen, zum Heiligen Vater zu gehen, um meinen Rücktritt einzureichen. Doch 2020 spricht ihn ein Berufungsgericht frei. Kurz darauf nimmt Papst Franziskus seinen Rücktritt dennoch an. In Polen tritt im Oktober Edward Jamjak zurück, der Bischof von Kalisz. Wie in Polen erschüttern in Irland die Missbrauchsfälle die katholische Kirche in Mark und Bein. Mehrere Bischöfe müssen zurücktreten. Auch in den USA kommen immer mehr erschreckende Details ans Licht. Im Oktober 2018 etwa nimmt Kardinal Donald Wuerl seinen Hut, Erzbischof von Washington. Ebenso tritt Richard Malone ab, Bischof von Buffalo. In Australien sperrt sich der Erzbischof von Adelaide, Philip Wilson, lange gegen einen Rückzug. Dann entlässt ihn der Papst. Wilson war zuvor zu 12 Monaten Haft verurteilt worden. Kardinal George Pell hingegen wird freigesprochen. In Chile bietet im Mai 2018 fast die gesamte Bischofskongregation ihren Rücktritt an. Soweit kommt es nicht, aber mehrere Gesuche nimmt der Papst an. Unter ihnen ist auch Kardinal Ricardo Ezzati Andrello, einst Erzbischof von Santiago de Chile.
Elisabeth Pongratz berichtete. Eine proppenvolle Kirche, das kann man sich wegen der Corona-Pandemie derzeit kaum vorstellen. In Brüssels Stadtzentrum allerdings gibt es das, und zwar Tag und Nacht. Rund 300 Einwanderer ohne gültige Aufenthaltspapiere haben die Beguinage-Kirche besetzt, die schon länger als Sozialzentrum genutzt wird. Die Migranten verlangen eine dauerhafte Bleibeperspektive und protestieren gegen ihre Arbeits- und Lebensbedingungen. Doch zugleich steigt die Gefahr eines Corona-Ausbruchs in der Kirche. Christine Büchele meldet sich aus Brüssel.
Mitten in Brüssels Stadtzentrum steht die Johanneskirche am Beguinenhof, französisch Beguinage. Seit der letzte Priester der Beguinage-Kirche vor gut einem Jahr in den Ruhestand gegangen ist, beherbergt das Gebäude ein neues kirchliches Projekt mit dem englischen Namen House of Compassion, also das Haus des Mitgefühls. Eine Begegnungsstätte, die die katholischen Betreiber derzeit jedoch in ein Dilemma bringt. Bis zu 300 Menschen allen Alters besetzen die Kirche seit Anfang Februar. Und das trotz Corona. Es sind Migranten ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, die sogenannten Sans-Papiers, also Menschen ohne Papiere.
Die Beguinage-Kirche ist ein Ort der Zuflucht für die Sans-Papiers, die die Nase voll haben und die es wirklich leid sind, in der Illegalität zu leben. Wir sind in der Kirche, um das anzuprangern und die Rechte einzufordern, die andere auch haben.
Mohammed, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, ist Wortführer der Kirchenbesetzer. Er selbst lebt und arbeitet schon seit 17 Jahren ohne Papiere in Belgien, wie er sagt. Es ist unklar, wie viele undokumentierte Migranten hier leben. Die Schätzungen schwanken zwischen 90.000 und 200.000 Personen. Das sind etwa 1-2% der Gesamtbevölkerung. Sie leben teilweise schon seit Jahrzehnten in Belgien. Viele arbeiten in der Gastronomie, im Baugewerbe oder in Privathaushalten. Arbeitgeber nutzen den unsicheren Status häufig aus. Die Folge sind schlechte Arbeitsbedingungen und unzuverlässige Lohnzahlungen. Den Sans-Papier fehlt die rechtliche Möglichkeit, sich dagegen zu wehren.
Ich glaube, nicht alle Belgier wissen, dass es uns gibt. Wir arbeiten unter schlechteren Bedingungen als alle anderen und wir leiden darunter. Aktuell haben Migranten ohne Papiere keinen Anspruch auf ein Gehalt und keinen Anspruch auf Gesundheitsversorgung.
In der Corona-Krise hat sich die Situation weiter verschärft. Die meisten Sans-Papiers haben ihre Jobs verloren. Viele haben kein Einkommen und kein Obdach mehr. Deshalb fordern die Kirchenbesetzer einen legalen Aufenthaltsstatus, der es ihnen ermöglicht, Grundrechte wahrzunehmen. Dass sie sich gerade die Beguinage-Kirche ausgesucht haben, dürfte kein Zufall sein. Das kirchliche Sozialprojekt ist bekannt als Anlaufpunkt für jene, die am Rande der Gesellschaft stehen. Doch die Protestform macht es mindestens kurzfristig unmöglich, den Besetzern zu menschenwürdigen Bedingungen zu verhelfen. Im Gegenteil, ihre Gesundheit ist gefährdet, weil die Wahrscheinlichkeit für einen Corona-Ausbruch in der überfüllten Kirche extrem hoch ist. House of Compassion-Koordinatorin Karen Näsens fühlt sich überfordert.
It's our very aim to give a voice to people who are in a difficult situation and then.
Es ist unser Ziel, Menschen in einer schwierigen Situation eine Stimme zu geben. Und obwohl wir diesen Protest nicht genehmigt haben und sie ohne unsere Erlaubnis in unsere Kirche gekommen sind, sehen wir ihre Verzweiflung. Wir sehen, wie schlecht es ihnen geht. Und es würde sich wirklich unmenschlich anfühlen, die Polizei zu bitten, sie zu entfernen. Das macht die Situation für uns jetzt besonders schwierig. Aber dann sind da natürlich die Bedingungen in der Kirche. Es gibt nur eine Toilette und die ist jetzt verstopft. Es gibt keine Duschen, es gibt nur ein Waschbecken. Es ist völlig unverantwortlich, wenn es um die Corona-Maßnahmen geht. Wir wollen nicht, dass diese Kirche ein Corona-Hotspot wird. In gewisser Weise ist es selbstmörderisch, mitten in einer Pandemie eine Kirche zu besetzen. Als wir die Leute baten, die Covid-Regeln einzuhalten, machten sie es. Aber Corona ist ihre geringste Sorge.
Because that's the least of their concerns.
Die Sans-Papiers werden in der Kirche mit Nahrungsmitteln, Decken und Medikamenten versorgt. Auch zwei weitere Toiletten wurden inzwischen aufgebaut. Doch die Situation bleibt für Karen Näsens eine Misere, weil sich die Behörden weder in humanitären noch in rechtlichen Fragen verantwortlich zeigen würden.
We've been open to the police, we've been open to mayor about the number of people in the church.
Wir waren offen gegenüber der Polizei. Wir haben dem Bürgermeister gegenüber offen über die Anzahl der Menschen in der Kirche gesprochen. Aber die Polizei und der Bürgermeister haben beschlossen, nicht einzugreifen. Nun betrachtet der Bürgermeister die Kirche als Obdachlosenunterkunft und wendet daher auch die gleichen Regeln an. Eine Person pro 10 Quadratmeter und 1,5 Meter Abstand zwischen den Matratzen.
Die Debatte um eine Reform des belgischen Migrations- und Asylrechts dauert schon seit über 10 Jahren an. Dass sich wegen Corona an der rechtlichen Situation etwas ändern wird, ist nicht zu erwarten.
Ich ziehe es vor, hart und klar zu sein, statt falsche Hoffnungen zu wecken. Wir haben Regeln für die Migration, die sind eindeutig. Wir haben Verfahren. Aber es gibt auch besondere Situationen und humanitäre Gründe. Und das wird von Fall zu Fall geprüft.
So Sami Mahdi, christdemokratischer Staatssekretär mit irakischen Wurzeln im Nachrichtensender RTBF. Individuelle statt kollektive Legalisierung. Für die Besetzer der Beguinage-Kirche ist das keine gute Nachricht. Haben doch viele von ihnen nach einer individuellen Prüfung bereits einen Abschiebebescheid erhalten. Aufgeben wollen sie trotzdem nicht. Auch Nadja nicht, die ursprünglich aus Marokko stammt. Seit Wochen hält auch sie zusammen mit ihrem 16-jährigen Sohn die Kirche besetzt.
Avec la crise de Corona, nous avons besoin.
In der Corona-Krise brauchen wir die soziale Absicherung noch viel mehr als zuvor. Wir haben so viel gelitten. Jetzt ist uns wichtiger zu protestieren, als zu vermeiden, dass wir uns mit dem Virus anstecken. Wir werden die Kirche nicht verlassen, bis die Politik eine Lösung gefunden hat. Selbst wenn es einen Hungerstreik geben sollte. Nach Marokko kann ich nicht zurückkehren. Ich möchte in geregelten Verhältnissen arbeiten. Ich möchte ein Leben haben, ein normales Leben für mich und meinen Sohn.
Über die besetzte Kirche in Brüssel berichtete Christine Bücheler.
Das Antoniusfeuer ist eine Krankheit, die im Mittelalter immer wieder grassierte. Die Ursache wurde erst im 17. Jahrhundert entdeckt, ein Getreidepilz namens Mutterkorn. Die Vergiftung führt zu Gefäßverengung, Gliedmaßen sterben ab. Wer die Krankheit überlebte, war danach meistens stark versehrt. Die Patienten hatten das Gefühl, innerlich zu verbrennen, weshalb die Seuche den Namen Antoniusfeuer bekam. Die Kranken beteten zum heiligen Antonius, von dem sie sich Genesung erhofften. Und im 11. Jahrhundert entstand der Antoniterorden, der sich um die Erkrankten kümmerte. Die Geschichte erzählt auch etwas darüber, wie Krankheiten religiös gedeutet werden. Bis heute. Burkhard Schäfers.
Ob die Pest, Syphilis oder Corona, stets haben Seuchen den Glauben beeinflusst. Mal stärkten sie die Volksfrömmigkeit, mal nährten sie religiöse Zweifel. Heute nahezu vergessen ist eine Krankheit namens Antoniusfeuer, eine Lebensmittelvergiftung, verursacht durch verunreinigtes Getreide. Im Mittelalter führte das Antoniusfeuer immer wieder zu Epidemien mit vielen Toten und zum Aufblühen des Antoniterordens. Ursprünglich war das ein Pilgerorden, benannt nach dem ägyptischen Mönch Antonius der Große, der auch als Vater der Mönche bezeichnet wird.
Diese Gemeinschaft hat sich dann zunehmend spezialisiert, wie das Antoniusfeuer ausbrach. Und so kam aus der Pilgerbewegung das Antoniusfeuer ins Zentrum.
Sagt der Grazer Theologe Hans Ferdinand Angel, der sich seit langem mit den Antonitern beschäftigt. Die Laienbruderschaft entstand Ende des 11. Jahrhunderts in Frankreich, unweit von Grenoble. Rasch konzentrierten sie sich auf die am Antoniusfeuer Erkrankten. In Europa gründeten die Antoniter mehrere hundert Ordenshäuser mit zugehörigen Spitälern.
Wer hereinkam, der kam zunächst vor den Altar in der Kirche. Und wer so etwas erleben möchte, der wird in Colmar im Museum Unterlinden den Isenheimer Altar einmal anschauen oder gesehen haben. Und dann sieht man, dieser Christus, der dort am Kreuz hängt, ist genau von dieser Krankheit gezeichnet. Also ein Kranker kam herein und sieht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber du schaust ja genauso aus wie ich.
Als die Menschen die Mutterkornvergiftung als Ursache des Antoniusfeuers erkannt hatten, verschwand die Krankheit nach und nach. Ebenso verschwand der Antoniterorden, unter anderem, weil seine Hauptaufgabe weggefallen war, aber auch wegen eigener Misswirtschaft und wegen der Umwälzungen der Reformation. Die Geschichte der Antoniter zeigt, Krankheit und Glaubensprozesse stehen in einer interessanten Wechselwirkung, sagt Hans-Ferdinand Angel, Professor für Katechetik und Religionspädagogik an der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Graz.
Es gibt im Laufe der Christentumsgeschichte bzw. überhaupt der jüdisch-christlichen Tradition immer auch die Vorstellung, dass Krankheit ein Zeichen dafür ist, dass etwas mit einem nicht stimmt. Wenn man das jetzt psychisch anschaut, sagt man, da sind Sachen schiefgelaufen, deswegen ist es vielleicht eine Strafe Gottes. Also die Idee, dass Krankheit eine Strafe Gottes ist, hängt mit einer Vorstellung zusammen, der Apfel innen faul macht sich äußerlich auch bemerkbar.
Auch in der gegenwärtigen Pandemie gibt es religiöse Gruppierungen, die Corona als Vergeltung für grassierenden Unglauben betrachten.
Der Gedanke Strafe Gottes klingt für uns heute sehr schrecklich. War aber im Grunde genommen ein Fortschritt, denn an sich hatten die Menschen oft geglaubt, wenn ich krank werde, verlässt mich Gott. Und Gott verlässt einen nicht, sondern er straft nur. Also insofern tröstlich. Im Laufe der Jahrhunderte ist der Gedanke, Gott straft, natürlich sehr negativ geworden.
Der katholische Theologe erforscht Glauben einerseits als religiöses und zugleich als säkulares Phänomen. Mit Blick auf die schiere Menge an verfügbaren Informationen müssten die Menschen bei vielen Themen einfach glauben, dass es sich dabei tatsächlich um gesichertes Wissen handle. Die Gegenwart bezeichnet Hans Ferdinand Angel gar als Epoche des Glaubens.
Angesichts der Informationsflut, vor der ja auch Politiker, Mediziner und so weiter stehen, bleibt Glaube immer ein gewisser Bestandteil. Wie gehe ich mit Informationen um, die ich im Moment nicht selber überprüfen kann? Ich kann nicht mal überprüfen, ob der Erdmittelpunkt heiß ist, weil ich dort nie hinkommen werde. Ich glaube es, weil ich glaube, dass diejenigen, die das behaupten, wissen. Das meine ich mit einem Zeitalter des Glaubens. Und das hat zunächst einmal nichts mit Religion zu tun, sondern mit der Frage, wie verhält sich Glauben und Wissen zueinander.
In einem interdisziplinären Projekt untersucht der Grazer Theologe Glaubensvorgänge. Gemeinsam mit internationalen Fachleuten etwa aus Neurowissenschaften, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften. Ihre Kernthese lautet, der Mensch kann nicht anders, er muss glauben. Dabei gehe es um funktionale Abläufe im Gehirn. Zwar stehe die Forschung noch relativ weit am Anfang, zugleich ist Angel überzeugt, so mancher hitzige Streit um den in Anführungszeichen richtigen Umgang mit der Corona-Pandemie ließe sich sachlicher führen, wenn die Beteiligten besser über Glaubensprozesse Bescheid wüssten. Denn die Frage, was kann ich glauben, stelle sich in Zeiten der Unsicherheit intensiver.
Deswegen hat die Pandemie sicher, oder würde ich mal vermuten, einen Einfluss darauf, dass wir das Tool im Gehirn, das mit Glauben beschäftigt ist, hochgradig beanspruchen. Wir haben die Idee, der Virus fällt vom Himmel, der Virus wurde von den Chinesen losgeschossen, weiß Gott, welche Ideen dahinter stecken. Und deswegen kann man ganz unterschiedliches glauben und unsere Gesellschaft kann sich anhand dieser Fixierung auf bestimmte Positionen geradezu spalten.
Hier die Verschwörungsanhänger, dort die restlos überzeugten Jünger einer bestimmten Wissenschaftsrichtung. Wer einen absoluten Wahrheitsanspruch vertritt, ist selten kompromissbereit. Der Ton wird härter, Gräben werden tiefer. Das alles habe mit den Glaubensprozessen im Gehirn zu tun, sagt der Wissenschaftler. Und sieht hierin einen Ansatz, gesellschaftliche Konflikte zu entschärfen.
Deswegen ist das, was heute in meinen Augen wirklich ein Fortschritt wäre, wenn wir verstehen würden, wie Glaube tickt oder wie wir ticken, während solche Glaubensprozesse ablaufen. Aber nach meinem Verständnis oder von meiner Forschung kommen, fehlt die Brücke über diesen Graben. Was sind die Glaubensprozesse als dynamische Vorgänge? Wenn wir da besser verstehen, was läuft, werden wir vermutlich in vieler Hinsicht bessere Zugänge zu Problemen haben und vielleicht auch zu anderen Lösungsmöglichkeiten kommen, als wir sie im Moment haben.
Im Prinzip geht es darum, besser zu erkennen, wie Dissens entsteht. Eine inhaltliche Annäherung ist damit allerdings noch nicht verbunden.
Wenn man also jetzt hier nicht von vornherein mit einer Verhärtung hingeht und sagt, wie ist das bei mir und wie ist das bei dir, könnte man zeigen, wie diese Vorgänge mit der eigenen Biografie, mit der eigenen Wahrnehmung, aber auch mit dem eigenen Unbewussten zu tun haben. Und das wäre ein Fortschritt, denn es würde erkennbar machen, dass es im Moment keinen Sinn ergibt, über die Inhalte zu streiten, sondern dass ein Zwischenschritt erforderlich ist. Wie bist denn du dorthin gekommen, wo du jetzt stehst?
In unübersichtlichen Krisenzeiten ist der Wunsch nach Klarheit nachvollziehbar. Deshalb tragen manche ihre Glaubensüberzeugung allzu selbstsicher vor. Hans Ferdinand Angel hingegen sagt,
wenn wir Glaubensvorgänge als Prozesse anschauen, ist der Zweifel eingewoben. Die Vorgänge, die uns zu einem bestimmten Glauben führen, sind mit dadurch beeinflusst, dass wir in dieser Zeit unsicher sind. Also Zweifeln und Glauben haben beide Einfluss auf das Endprodukt, das dann ein Glaube ist, der vielleicht nach 3 Minuten wieder anders sein kann, weil ein neuer Zweifel auftaucht.
Gewissheiten bleiben also eine vorläufige Angelegenheit. Zumindest was Glauben und den Umgang mit Krankheiten angeht, siehe Antoniusfeuer, siehe Corona.
Vom Antoniusfeuer bis Corona, Burkhard Schäffers war das über Krankheit und Glauben. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. In der Sendung Marktplatz geht es gleich nach den Nachrichten um grenzüberschreitendes Erben. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.